Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Ja, liebe Leute, grüß euch. Ein herzliches Willkommen bei Frischfleisch und Natursekt. Mir gegenüber, mir gegenüber der fitteste Anti-Stürmer ever. Du schaust drei, wie wenn du praktisch drei Tage durchgeschlafen hast. Aber ich vermute, es ist genau das Gegenteil.
Ja, von meiner Seite dann einmal, grüß euch. Irgendwie kommt mir das schon vor wie eine Neverending Story oder irgendwie täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, habe ich irgendeine Geschichte zu erzählen, was so passiert ist am Vortag.
Ich freue mich.
Ja, war gestern spannend. Ich bin mit Zug heimgefahren von Linz und dann wollte ich aussteigen und dann bin ich über den Nussbach erst rausgekommen. Aber zu dem noch mehr. Wir haben ja heute ein spannendes Thema, wo es um das geht: Bio, Nachhaltigkeit, Regionalität. Was ist Greenwashing? Was ist biologisch? Durch das, dass du auch schon biozertifiziert bist? Eigentlich mit alle Sachen oder?
Mit mehr wie zwei Drittel, sage ich jetzt einmal.
Okay. Und seit wann?
2022.
Okay.
Aber also da ich glaube, ich habe ein bisschen Goscher da geschrieben, biologisch oder Bullshit. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass wenn was richtig gemacht wird und richtig zertifiziert ist, macht schon durchaus Sinn, um gleich mal sozusagen den Elefanten gleich einmal in den Porzellanladen reinzustellen. Und wir haben uns da ein paar Dinge vorgenommen, die sind deswegen nicht unwichtig, weil ich glaube, wahnsinnig viel Bullshit betrieben wird mit diesem Thema und wahnsinnig viel die Industrie nutzt von diesen Grauzonen, aber zu dem kommen wir nachher noch. Ich meine, vielleicht frage ich dich gleich einmal, feine Klinge, gibt es jetzt seit wie lange jetzt in Bioqualität?
Februar haben wir gestartet.
Februar. Ja. Also wir reden von Februar 2024 für die Historiker, die sich das in Jahrzehnten nachhören oder wo die Aufnahmen dann irgendwo ausgekommen werden und Andi als historisches Dokument gesehen werden.
Ja, weißt du, wenn man die mit der Kapsel so aufgeschirrt ins Weltall und vielleicht sind wir nachhaltig.
Genau, also wir sind im Juli 2024 jetzt, also das heißt, du bist ungefähr ein halbes Jahr Bio. Ja. Also erstens einmal, warum Bio? Warum hast du die Entscheidung Bio überhaupt nach doch jetzt über 10, 12 Jahren überhaupt jetzt ins Auge gefasst?
Also der Grundgedanke war einfach, weil sie mich auf der Messe angeredet haben, gibt es das in Bio auch? Und dann war für mich der Ansatz, ja, ich mag den Bio-Gedanken, weil ich viele Sachen auch Bio kaufe, wenn ich in den Lebensmittelhandel gehe. Und wenn Bio dann nicht eins zu eins einfach nur mein Datei in Bio umgesetzt, sondern ich habe das dann gesagt, das muss ein bisschen Unterschied sein. Jetzt ist das gehackt und nicht gewölft und ein bisschen weniger Soße, dass der Fleischgeschmack mehr rauskommt. Und ja, ich will ja nicht irgendwie Lanzen brechen oder so irgendwas, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich Geld damit machen. Oder ja, das war für mich ein bisschen Anliegen auch. Und die Leute haben es auch gewünscht und das kommt auch super gut an.
Aber hast du das von dir aus dann mehr gemacht? Weil jetzt, ich meine, ich weiß nicht, ob man nach 6 Monaten wirklich schon kaufmännische Ergebnisse wahrscheinlich nicht, weil meine Erfahrung ist, dass solche Sachen oft einmal ein Jahr brauchen, bis das jeder mal weiß und dann braucht es noch ein Jahr, bis das man es überall kriegt und dann braucht es nur ein Jahr, dass jeder verstanden hat. Aber kann man so die ersten Pflänzchen schon sehen, was sich daraus entwickelt hat?
Wenn ich zu den Verkostungen hingehe, dann möchten sie eigentlich lieber das Bio, weil es einfach von der Qualität, vom Mundgefühl was anderes ist. Aber wie du gesagt hast, das kann man noch nicht genau sehen. Und es ist eine Liebhaberei, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon eine gewisse Liebhaberei, weil es mir einfach taugt und weil das Produkt super ist.
Glaubst du, dass jemals den Rang von deinem Klassik oder von dem Traditionellen ablaufen wird?
Nein, glaube ich nicht.
Okay, also ist es eine Ergänzung?
Genau, für mich ist es einfach vom Portfolio, das fühlt sich einfach
Ergänzung. An. Ja, genau. Okay.
Warum hast du entschieden, mit den Bauern zusammenarbeiten mit Bio? Das war ja vor ein paar Jahren auch noch kein Thema bei dir.
Ja, das Obst ist immer schon Bio-Qualität gewesen. Also die Schadstoffprüfung bzw. die Qualitätsnormen für Bio waren davon schon immer eigentlich, waren eigentlich nie das Thema, weil sie sowieso erfüllt sind, weil Streuobst hat den Riesenvorteil, dass die Felder bzw. die Wiesen, wo das steht, sowieso nicht düngt werden bzw. nicht mit irgendwelchen Spritzmitteln behandelt werden. Ergo ist in den Früchten das dann auch nicht drinnen, weil um das geht es ja, sagen wir mal, grundsätzlich bei der Obstqualität, dass keine Spritzmittel bzw. dass das giftstofffrei ist. Das ist ein Thema und dass der Betrieb, der sozusagen die Früchte produziert, dass der auch biozertifiziert ist. Das war ein wenig eine Herausforderung. Aber die große Thematik ist, dass das Obst einfach sauber und ehrlich ist und das ist bei Streuobst sowieso immer. Also das heißt, wir haben eigentlich das Zeug sowieso schon immer in Bioqualität gehabt und irgendwann hat die Eva, meine Frau, mal gesagt, warum machen wir eigentlich nicht offiziell Bio, wenn wir es eh Bio, noch Bio arbeiten?
Ich weiß nicht, das war ja vor ein paar Jahren mal ein Thema, wo wir geredet haben und gesagt, nein, das ist noch nicht so vielleicht wichtig, war da zumals.
Genau.
Aber wer spritzt einen Obstbaum? Also wenn die am Feld
draußen
stehen,
ja, das ist ja das.
Also wenn du jetzt konventionell abbaust.
Ja. Konventionell ist was anderes. Da musst du aufgrund, weil die Bäume, vielleicht nochmal erklärt, was ist der Unterschied zwischen konventionellem Obstanbau und Streuobst. Konventionell funktioniert in einer sogenannten Spindelbuschtechnik. Also das heißt, du arbeitest wie als Winzer in Reihe und Glied. Muss so sein, aber da gibt es auch Unterschiede. Zum Beispiel, wir waren in der Steiermark im Apfelland, also im Puch, bei Buchberg, glaube ich, heißt es dort. Stehen übrigens 6 Millionen Äpfelbaum dort.
Aber 6 Millionen?
Ja, ist kein Scherz. Aber das ist Spindelbuschtechnik. Das heißt, die Bäume sind in 60 Zentimeter Abstand gesetzt und wären auch nur so 2, 2,5 Meter hoch. Also das heißt, die sind wirklich praktisch fast wie ein Weinreben so gezogen. Ganz schmal, ganz schlank. Damit du dann dazwischen drin mit dem Traktor eben die Ernte machen kannst und eben auch die Bäume gegen die ganzen Probleme spritzen kannst. Weil du musst natürlich, also ich habe mir sagen lassen, dass intensiver Obstanbau halt einiges an Arbeit bedeutet, um eben Keimen, Schimmeln, Pilzen und sonstigen oder vielleicht auch irgendwelche Insekten, damit du sagst, Insektizide, Pestizide und auch Herbizide da verwenden musst, weil du sonst die ganze Ernte gefährdest, weil die Bäume so nah beieinander stehen, dass sie sich immer gegenseitig anstecken. Also wenn ein Baum diese Krankheit hat oder diesen Schimmel oder diese Fäulnis hat, dann hat es der nächste sofort auch. Also das heißt, es geht dann wie ein Lauffeuer. Deswegen müssen die da auch oft präventiv einfach da gewisse Substanzen aufbringen und das meiste davon baut sich zwar auch wieder ab, aber wie soll man das sagen, es ist halt am Ende des Tages intensiver Obstanbau und das ist halt nicht das, was eigentlich Bio will oder Bio will. Du kannst übrigens auch im Intensivanbau Bio sein, also das geht. Es gibt ein paar super Beispiele, zum Beispiel da in der Steiermark den Schloffer, da war also ein Biobetrieb. Sensationeller Betrieb.
Die haben aber in der Steiermark, die machen ja fast nur Äpfel, oder?
Birnen machen sie genau. Genau, die sind intensiv auf Äpfel und Birnen haben es, glaube ich, nicht im Spindelbusch, sondern einfach nur freistehend, so Birnenbaum, so wie bei uns auch. Richtige Birnenanbausgebiete habe ich eigentlich nur in Südtirol einmal gesehen. Südtirol ist ja auch ganz stark mit Apfel und Birnen. Wenn du da die Autobahn befährst Richtung Süden, siehst du es ja auch, wenn du durch dieses grüne Tal da durchfährst, mit den Netzen überspannt gegen den Vogelbefall, also gegen dass die Vögel dein Obst sozusagen abbecken. Und der große Unterschied zu Streuobst ist, Streuobst hat meistens einen Baumabstand nicht 60 Zentimeter, sondern 6 bis 10 Meter.
Ja, aber die hat man früher, glaubst du, dass man es das früher bewusst gesetzt hat, oder sind die, wenn es jetzt auf die Wiesen rausgehst, was die da stehen?
Ja,
gerade noch teilweise durcheinander.
Ja, man hat, also die Abstände waren schon bewusst gewählt. Also die Leute haben zumindest so viel Know-how gehabt, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen zwischen zwei Bäumen eine ganze Baumkrone groß Platz lassen, damit sie die gegenseitig praktisch nicht stören. Ganz einfach. Und eine Baumkrone hat in der Regel zwischen 6 und 10 Meter Durchmesser. Und so haben sie es auch gesetzt. Also das Know-how war schon da. Was skurril war, war natürlich immer, dass die lauter verschiedene Sorten ausgesetzt haben. Aber das lässt sich auch einfach erklären, weil stell dir vor, du bist jetzt ein Landwirt und hättest gern so lang wie möglich Obst und hättest gern so lang wie möglich die Obstzeit zeitlich auseinanderzahlt. Das heißt, du nimmst da Sorten, die frühreif werden, Sorten, die mittelreif werden und Sorten, die spätreif werden. Und die setzt alle praktisch durcheinander, weil das heißt, du hast immer was zum Ernten. Das ist einmal ja, das
macht
eine.
Sinn.
Macht Sinn. Also gerade bei den Speiseobstsorten und beim Mostobst, beziehungsweise das Wort Mostobst haben, glaube ich, haben wir erst kreiert. Also bei den Sorten, die nur zum Pressen da sind, die sind so, das sind solche Sorten, die sowieso alle spät sind, sind nicht genießbar, also kannst du nicht essen, wenn du schon mal hast, schon mal in ein Mostbier reingebissen.
Sicher, beim Pressen habe ich ja schon mal gesagt, beim Pressen ist, wenn du den Saft aber trinkst, ist auch lässig. Also ja. Es schmeckt momentan gut, aber dann.
Ja, ist auch.
Das wird spannend hinten raus.
Hinten raus. Ja. Aber auf jeden Fall dieses Pressobst oder diese geschmacksintensiven Sorten, die kommen alle eher zum Schluss, also sagen wir mal von Anfang Oktober bis Mitte November. Und die sind dann in einer Zeit praktisch, die kommen relativ in einer ähnlichen Zeit, eben damit du es dann gemischt pressen kannst. Das heißt, du machst wie beim Wein einen gemischten Satz. Und das ist natürlich genial, weil du hast jetzt, sagen wir mal, 10, 15 verschiedene Sorten in einer Pressung drinnen. Und was passiert, wenn man Sorten mischt? Du kennst die im gemischten Satz küvetieren aus deiner Weinprofession aus.
Einfach eine Vielfalt.
Genau.
Vielschichtig.
Genau.
Alles zusammengeführt.
Vielschichtig. Mehr Geschmack, mehr Dimensionen. Vor allem mehr Tiefe, weil das ist ja das, was die meisten Sorten ja dann oft fällt, dass die Tiefe dann nicht da ist. Also wo du einfach am Gaumen hinten, was du trinkst und er ist sofort weg.
Wir haben letztes Mal geredet. Es gibt ja, wie wir schon mal gesagt haben, es gibt ja so birnenstarke Jahre und schwache Jahre. Und es gibt Jahre, da tragt der Birnenbaum überhaupt nichts. Oder ganz wenig. Das ist ja das alles. Weil Birnen ist ja viel mehr Diva als bei Apfel.
Stimmt. Ist deswegen so, weil du dir vorstellen kannst, ein alter Speckbirnbaum hat einen Maximalertrag pro Jahr bis zu 800 Kilo. Ein Baum.
800 Kilo.
Also sagen wir, ein ehemaliger Kleinwagen oder ein aktuelles Formel 1 Auto.
So gesehen.
Ein Baum. Inklusive vollen Tank.
Also, ja, das war jetzt das, wenn es da nicht zahlt wirst dafür, ich meine, ihr entlohnt es ja gut, die ganzen Leute. Also ich gebe auch was aus dafür, dass ihr gute Qualität habt. Und das finde ich auch so schade, das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge mal angesprochen, dass da einfach viele Leute das gar nicht mehr aufgaben, weil sie sagen, hey, der kriegt nichts dafür. Oder was tat ihr da?
Aber ich verstehe es schon, weil stell dir vor, du hast jetzt einen Baum, der einmal, sagen wir mal, ist ein gutes Jahr, da kommen wirklich 500 Kilo daher. Und dann hast du aber das nächste Jahr wieder, da kommen nur 100. Weil es wirklich so ist, Birnbaum sind sehr stark alternierend, heißt es, also sehr stark, ein Jahr schwach. Der Baum braucht die Energie, um sich selbst zu erhalten. Deswegen werden diese Bäume auch alt. Und wenn du diese alten Birnbaum anschaust, wie die oft ausschauen, da fällt oft vorne drum, dann haben die ein Riesenloch drin.
Da glaubst du, sie sind schon hin.
Da glaubst du, sie sind hin, da tragst du dann wieder, das glaubst du, das gibt's nicht. Und die schaffen das über diese Alternanz. Das sind übrigens Äpfelbaum genauso. Aber nicht ganz so extrem. Also ein Apfelbaum alterniert nicht ganz so, weil der nicht so eine Substanz hat. Also ein Birnbaum, der hat ja mehrere Kubikmeter Volumen, wenn du das zusammenrechnest. Das sind ja riesen Wascher.
Kann man das ungefähr sagen? Das darf mich interessieren, was man rausgekriegt aus 100 Kilo zum Beispiel. Kann man das ein bisschen sagen?
Jetzt 100 Kilo Apfel oder Birn in fertigen Wein.
Ja, genau, presst. Was kommt da für Saft raus, ungefähr?
Du kannst rechnen, Äpfel ein bisschen weniger, Birnen ein bisschen mehr. Ich würde mal sagen, du bist ungefähr bei 100 Kilo kommen und bei ungefähr 70 bis 75 Liter. Also schon relativ viel eigentlich. Okay. Und das aber auch nur deswegen, weil in dem Fall wir mit einer Weinpresse arbeiten. Das ist eine Rotationspresse. Die ist extrem effizient. Braucht zwar ewig, aber ist extrem effizient. Und da kannst du erinnern, wir haben damals gesagt, weil die Presse so langsam arbeitet und so lang braucht, haben wir dann gesagt, wir müssen das irgendwie nicht verpacken und haben es dann Slow Press.
Slow Press Verfahren.
Weil es so langsam ist.
Ja, du Stress brauchst du dann kann machen.
Nein, einmal am Tag pressen, mehr geht nicht, weil die braucht einfach so lang. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zur Intensivwirtschaft, ganz kurz. Und da ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Intensivwirtschaft bzw. der Intensivobstanbau hat natürlich dementsprechend Erträge. Also du kannst rechnen, dass der Ertrag von einem intensiv gewirtschafteten Obstanbau bis zwischen 4 und 6 Mal so hoch ist oder oft 10 Mal so hoch ist wie extensiv, also extensiv Streuobst. Und natürlich kannst du sagen, wenn Land eingeschränkt verfügbar ist, und das ist es immer, ist eine richtige Geldverdienermaschine oder sagen wir es anders, dass du optimalen Output hast, ist die Intensivwirtschaft natürlich das, wo du viel Volumen daherbringst. Ist ja klar.
Und was ist mit der Masse?
Genau, aber die Briten zum Beispiel haben uns gezeigt bei der letzten Reise, wenn du die Abstände richtig wählst und die Bäume richtig wählst, die haben zum Beispiel einige so Bio-Orchards jetzt bei einigen Herstellern, da waren wir dort, die haben es auf 6 Meter gesetzt, das ist, sagen wir mal, relativ ein knapper Abstand, aber es geht noch, also es ist immer noch, die Luft kann immer noch gescheit durch und die Krankheiten können da nicht an, weil einfach so viel Luft einfach durchkommt, also Wind und so weiter ist da ganz entscheidend. Und sie haben gesagt, sie haben es jetzt geschafft, dass mit dieser Form, dieser Halbstamm, das sind nicht Hochstamm, also das sind nicht ganz hohe Bäume, sondern das sind so, sagen wir mal, 3/4 hohe, dass die vom Ertrag her ungefähr die Hälfte von der Intensivwirtschaft haben aber natürlich mehr wie den doppelten Geschmack, aber auch viel für einen besseren, auch monetären Ertrag, weil Streuobst einfach wertvoller ist, unter Anführungszeichen.
Oder du einfach was anderes. Also lass uns der
ganz genau.
Und dann...
Naja, die Briten machen es, sagen wir mal so, die haben nicht so viele Herbststürme wie wir in Österreich. Bei uns in Österreich ist es meistens so, dass dann traubig wird, wenn einmal ein Herbststurm drüber zischt und dann praktisch die Birnbaum halber da räumt. Das ist meistens irgendwann einmal Ende September oder sagen wir mal bis zum Mitte Oktober. Es ist ja oft so, dass diese starken Winde dann einfach die reifen Früchte runtertragen. Die unreifen nimmt er eh nicht mit, weil die halten eh so gut. Und in England machen sie das anders, die haben diese Stürme de facto nicht. Die haben Rüttel. Muss dir so vorstellen, am Traktor hinten ist wie so ein Greifzang drauf, 4-5 Meter lang. Der greift zum Baum zu, wie mit so Gummiplatten, und rüttelt den Baum leer in 2 Sekunden. Okay. Also das ist praktisch der Master-Vibrator.
Erntemaschine praktisch.
Der Ilsa Gold Stahl-Vibrator.
Ilsa Gold, das war geil früher, kannst du dich erinnern?
Ilsa Gold, Stahlvibrator! Yeah! Und mit dem Ilsa Gold, Stahlvibrator fahren sie dann dazu. Der Vorteil ist, also du erntest die Früchte praktisch ad hoc, also sofort. Also die fahren wirklich von einem Baum zum nächsten rütteln ab und der zweite Traktor hat hinten so Birsten drauf und birstelt das vom Boden praktisch das Obst praktisch in die Mitten und dann wie mit so einer Ernte, also wie soll ich das sagen? Also die haben so eine Maschine, die ja die Äpfel praktisch dann einfach reingeklappt. Okay. Und die sind, wir haben da zugeschaut, die sind mit so einer Wiesen, wo da so 100, 150 Baumstängern sind, die in einer Stunde fertig. Also da kannst du gar nicht so schnell schauen.
War auch effizient.
Vollgas. Also, und wir haben dann auch gesagt, du wegen anderer Ernte, er hat gesagt, sie in dieser Masse und dieser Menge, wo die produzieren, auch Bio. Also das ist ja, die Qualität ist ja da genau die gleich gute. Und er hat gesagt, geht's nicht anders. Das heißt, die suchen sich den optimalen Zeitpunkt aus und schütteln eigentlich den Baum auf einmal leer.
Jetzt haben wir ja gesagt, das Bio, jetzt haben wir ja schon ein bisschen abgedriftet bei dem Ganzen.
Drifted.
Genau, abgedriftet. ja, Bio.
Ja.
Was steckt dahinter? Was ist Greenwashing? Was ist Bullshit? Was ist wahr? Hat das eine Zukunft? Generell Zukunft sowieso, ist ja klar.
Bevor ich da jetzt loslege, werde ich jetzt einmal sozusagen, weil wir gerade zu dem Thema nachhaltig oder so, oder sagen wir mal zu dem Thema alternativ, auch ein bisschen, die nehme ich heute jetzt einfach einmal mit. Ich habe heute eine alternative Weinbegleitung von einem Bekannten mitgenommen, wo ich vor ein paar Tagen war. Das ist wirklich echt ein interessantes Ding aus Cine Vino. Ich werde nicht zahlt dafür, aber ich habe mir gedacht, ich nehme diese Zeit einmal mit und probiere das aus. Das ist eine alkoholfreie Weinbegleitung für, ich sage jetzt einmal, die gehobene Gastronomie. Abpackt in 0,1 Liter, du siehst das, schaut aus wie so ein Analröhrchen.
Schaut aus, wie wenn du am Vortag eigentlich ziemlich draufgedrückt hast und Handprobe angegeben hast und genau. nicht viel Drogen.
Genau, es schaut auch ein bisschen wunderschön, also ein wunderschönes Handproberöhrchen in einer etwas, die Freunde in England sagen wie Lucasade, wenn sie am Vortag wieder richtig draufgedrückt haben, kennst du das Zeug? Das ist so ein oranges Limo-Zeug in England, Lucasade, sagt er nichts, ja. so wie ein Fanta, richtig orange. Ja, so ganz so orange ist es nicht. Und warte mal, das probieren wir jetzt heute mal.
Dass du was Antialkoholisches trinkst, einmal. Du warst ja nicht so ein Freund von dem Ganzen, gell? Was gesagt hast,
nein,
du
ich muss sagen, es ist für mich jetzt echt ein bisschen, ja, es ist für mich, schau her, wir machen ja das, dass wir neue Sachen irgendwie ausprobieren und dass wir einfach nicht in unserem Kastel bleiben. Oder?
Aber ich schenke mir jetzt auch was ein.
Und ich sag, du schenkst dir auch
was ein. Ich beschreibe das dann und du musst wissen, also du musst mir sagen, was es ist.
Okay. Ist ein Transecco?
Ein Sprudel.
Boah, das ist fies.
Ein Sprudel.
Ja, erzähl einmal.
Ziemlich trocken. Also es ist kein Weißer.
Also es ist einmal ein Rosé, das kann ich erkennen.
Roséfärbig. Knochen trocken. Rote Frucht. Hinten raus. Ziemlich rote Frucht. Erdbeeren, sogar ein bisschen Brombeeren hinten raus. Und riecht sehr birnig, sage ich jetzt einmal.
Ah, das hilft.
Gestern haben wir nämlich alte Birnen getrunken. Oh. Das war super, super gut. Ich glaube, da ist drauf gestanden, 220 gibt es
das. Ist ja 20er, ja.
Das, 20er, das war super gut. Wirklich, so eine geile, reife Frucht. Und hinten aus war trotzdem trocken im Gaumen. Das Gläschen habe ich, das ist richtig gut.
Aber wenn du jetzt sagst Rosé und Birnig, dann würde ich auf Herzblut tippen.
Yes.
Ah, danke, dass ich wenigstens ein bisschen Restehre. Also, weil wenn ich schon alkoholfrei trinke. Aber wie gesagt, ich kann euch nur sagen, da steht drauf und das muss ich einfach trotzdem sagen, weil ich finde die Idee witzig. Jetzt nicht für mich persönlich, aber ich finde die Idee als Thema witzig. Das ist mit Verschü. Das heißt, die arbeiten eben praktisch auch mit einem, Verschü ist ja unreifer Trauben.
Genau, presst und Traubensaft.
Genau, oder Softmost. Ja, genau. Ist eigentlich unvergoren, oder?
Ist unvergoren.
Weil wenn er vergoren wäre, wäre ja wieder Alkohol drin.
Genau, hat ziemlich viel Säure. Und ist gerade eine spritzige Geschichte. Und gerade im Aperitifbereich wird das schon seit einem Zeitl immer schon auf die Karten eigentlich als Aperitif genutzt. Und es gibt Verschüss-Sekt gibt es auch einige. Mhm. Und das macht teilweise schon Spaß, wenn du dann Alkohol reindenken kannst.
Ja, weißt du, das ist wie wenn du zwei Dinosaurier, wie wenn du zwei Tyrannosaurus Rex, also die Fleischfresser schlechthin, erklärst, wie gut eigentlich ein Blattspinat ist. So ist es ungefähr, wie wenn du uns zwei erklärst, wie gut alkoholfrei ist.
Aber ich habe das schon mal gesagt, ich war einmal in Dubai und dann habe ich also einen entalkoholisierten
Champagner getrunken. Genau das meine ich.
Mördergut. Mördergut. Ich will es übertrieben, aber der war wirklich gut. Nein, muss ich wirklich sagen, der war gut. Und ich habe da sicher auch zwei Flaschen getrunken den ganzen Abend. Wenn ich jetzt den nicht gehabt hätte, was tust du dann? Trinkst du Mineralwasser?
Nein, ist eh wurscht. Aber ich muss dir ehrlich sagen, den haben sie jetzt gemischt mit einer Isabella-Traube, die kennst du sicher auch, das ist ja ein Selbstträger, also oder was nennt man das so, ein Uhudler-Traube, glaube ich, hat man früher gesagt. Ich glaube, weiß nicht, ob es das Wort überhaupt noch gibt.
Ja, Direktträger, kein amerikanisches Unterlagsreben.
Genau.
Wie man es normalerweise hat.
Übrigens haben wir privat witzigerweise bei uns auf der Terrasse eben auch in Weiß. Schmeckt ja, also die Italiener sagen ja Uva Fragola, also die Erdbeer. Traube, und wenn du da riechst, an der riechst du ja wirklich, wie Erdbeer. Also ich finde die ja mega, so zum Essen. Und die haben jetzt gemischt an Verschü mit eben dieser Isabella. Und ich muss sagen, die Säure ist wirklich da, also das ist das, was ich immer erwarte von einem Weißen. Ich meine, er ist zwar jetzt Art Rosé, aber die Süße ist für mich persönlich ein bisschen zu viel, aber mir mögen sie ja gerne, wenn gleich trocken.
Und wo siehst du das Getränk? Aperitif, Weinbegleitung, also Begleitung?
Weinbegleitung, okay. Absolut Weinbegleitung. Weil, du musst dir so vorstellen, wir haben da witzigerweise vor ein paar Tagen eine lustige Runde zusammen gehabt. Da war ein Gewürzproduzent dabei, den du übrigens kennst, der bei uns auf der Messe war, auf der Gast letztes Jahr.
Wer war das?
Von Wieberg war da wer da. Ganz okay. Netter. Dann war Softwareproduzent, aber aus dem Weinkontext, also selber ein Weinmacher, der sich auf Software jetzt spezialisiert hat da. Und eben ein Smoothie- und Saftproduzent, der eben jetzt dieses Sine Vino macht. Und das finde ich eine witzige Idee, weil er gesagt, er sieht das, er hat mit so viel Leuten geredet in der Gastro und die haben gesagt, wir brauchten als Aperitif was, oder Entschuldigung, nicht Aperitif, als Weinbegleitung, aber gleich eine komplette am besten, für Leute, die halt einfach an dem Tag nichts trinken wollen, dürfen, können, was weiß ich was. Und er hat gesagt, mittlerweile ist es so, dass bei Essensrunden oft mindestens 30-50%ige Rate von Leuten ist, die keinen Alkohol trinken wollen, dürfen. Also es gibt 17 Gründe dafür.
Also die Konsumation vom Alkohol geht sowieso schon seit Jahren zurück.
Genau.
Vor früher hast du halt 2-3 Bier getrunken und einen Schnapsel hinten nach und das tut halt keiner mehr.
Weißt?
Genau. Das ist halt das in der Masse halt, man, jetzt hast du 100 Leute da und früher hast du dann, weiß nicht, keine 20, 30 Schnapsel verkauft und das ist jetzt gar nicht mehr da. Und wie holst du das einer? Wie holst du die Leute? Was bietest du einer?
Ja, mit Geschmack. Du musst das mit Geschmack holen und mit Erlebnis.
Aber zum Beispiel die, was du gerade zuerst gesagt hast, Südtirol, die Kohlsäfte, kennst du aus Südtirol?
Nein.
Ja, ziemlich gute Säfte. Also wirklich, die haben auch alle möglichen Apfelsorten, dann die Klarpressen.
Ja.
Und das ist auch eigentlich, das kann man fast nicht mehr jetzt als einen Saft nehmen, also Saft nennen, dass du jetzt sagst, du hast dringend Apfel aufgespritzt, weil das ist wirklich was Feines und du kannst dann Grafensteiner Apfel und dann hast du rote Bier und das bauen sowieso, also das Pressen auch.
Also reinsortig,
genau. Und das hat wirklich eine Qualität. Und wenn ich sowas zum Essen anbiete, du, why not? Letztes Mal waren wir haben wir immer geredet, beim Geierhammer in Scharnstein.
Ja.
Und die bieten auch, die haben auch immer angeboten, ein Aperitif mit oder ohne Alkohol. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zugehört, fast die Hälfte hat ohne Alkohol genommen.
Ja.
Hey, wenn du das nicht anbietest, was tust du dann?
Genau. Aber ich find in dem Fall, beim Aperitif ist was anderes. Das ist jetzt wirklich Erlebnis, ich nenne es jetzt einmal ein bisschen Erlebnis-Gastronomie mit in gehobener Ecke oder zumindest für die halt Menüs anbieten und eine Weinbegleitung. Weil ich glaube, er hat jetzt 4 oder 5 Sorten da. Eben, dass du und die abgestimmt auf gewisse Speisen. Ich würde jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber ich finde es gut, ich finde die Idee wirklich spannend. Es ist einmal für mich persönlich doch relativ neu. Das Produkt ist noch nicht wirklich am Markt, das heißt, das kommt erst. Aber es war praktisch die Runde, war gefragt, wie tut man da jetzt und wo tut man es hin und wie könnte es funktionieren? Kann man sich gegenseitig irgendwo vielleicht ein wenig unterstützen? Und weil wir sind überhaupt nicht im gleichen, wir fischen nicht im selben Teich, weil wir machen Aperitif de facto mit bisschen Wein, mit ein bisschen Begleitung und sie machen praktisch hauptsächlich Weinbegleitung.
Aber mit Bio hat das nichts zu tun, oder?
Nein, nichts zu tun, aber das ist für mich ein bisschen der Kontext. Alkoholfrei ist ja auch einer dieser, ich nenne es jetzt einmal Trends, oder das heißt Trends, einer dieser Ausprägungen. Und das war halt jetzt einfach einmal die Idee, weil es gerade ganz frisch reingekriegt haben, und dachte, das nehmen wir jetzt einfach einmal mit. Also,
ich habe dir schon mal gefragt, das möchte anfangen. War das für dich mal ein Thema, einen entalkoholisierten oder einen alkoholfreien Obstschaumwein zu machen?
Wenn ich es technisch, also sagen wir mal so, wenn die Technik nicht so war, dass das eigentlich nur Energieverschwendung ist und zum Schluss geschmacklich nichts rauskommt, dann nicht. Wenn ich jemanden finde, der meine Sachen zu einem guten alkoholfreien Produkt machen kann, aber trotzdem den vergorenen, weil ich möchte ja nicht einen unvergorenen machen, weil das also dann, ich finde, dann ist das Softmischung und das ist für mich persönlich, interessiert mich nicht. Und ich will Kohlensäure drinnen haben. Wir scheitern momentan an der Technik, die Kohlensäure da reinzubringen, weil du kennst mein Credo, ich möchte nur natürliche Kohlensäure drinnen haben.
Ja.
So, wie soll ich eine natürliche Kohlensäure wo reinbringen, wo nichts gärt? Das ist ja ein bisschen schwierig.
Ja, das wird tricky.
Genau, du erkennst das Problem. Also, solange ich da von meinem Prinzip nicht runtersteige, wird es auch momentan nichts. Also, ja, vielleicht rührt sich einmal wer und sagt, du, ich habe da eine super Idee. Aber ich möchte nicht jetzt das durch eine Destillationsanlage durchjagen, extrem viel Energieverbrenner, dass ich nachher einen entalkoholisierten Wein habe, den ich dann extra wieder aufsprudeln muss, wo ich dann ein CO2 reinblasen muss und dann halt sagen kann, ich habe was Alkoholfreies, das wahnsinnig aufwendig in der Produktion ist. Ich weiß es nicht. Bin da irgendwie vielleicht noch nicht so weit, aber ich bin für jede Idee offen. Also wenn jemand da eine Idee hat, bitte schreibt es uns. Wir freuen uns über Kommentare. In dem Fall ich. Aber jetzt kommen wir mal zu dir. So, du hast ja auch, weil ich gerade sozusagen da was Alkoholfreies im Glasl habe, du hast ja neben deiner Bio-Alternative ja in Wahrheit auch vegane drinnen. Das fällt ja für mich in dieselbe Kategorie. Suchen nach Alternativen.
Ja, mich fragen alle Leute, also mich fragen sehr viele Leute, warum ich das mache oder warum ich das gemacht habe. Ein veganes Tartar. Für mich ist wichtig, dass ich sage, es ist ein veganes Tartar und nicht ein veganes Beef-Tartar. Weil das ist für mich aber so grenzwertige Partie, wo ich sage, das ist ein veganes Beef-Tartar, das hat auch mit Beef nichts zu tun gehabt. Mhm. Und darum lege ich schon Wert darauf, dass es ein veganes Tartar genannt wird. Es ist gut und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn es ich nicht mache, macht es andere. Stimmt. Du musst einfach immer früh in der Beine sein. Also wir ich habe einen Mitbewerb in Deutschland, der ist einiges günstiger. Ja. Das ist halt einfach, der bietet das Tartar schon seit einer geraumen Zeit und ja, ich möchte mich einfach immer weiter bewegen und ich habe dann ein Bio-Tartar, ein veganes Tartar, mein klassisches Tartar. Mhm. Ich habe verschiedene Sachen, wo du die Sauce und Fleisch extra kaufen kannst. Mhm. Das zeichnet mich halt aus. Und da denke ich mir, das gehört dazu, dass ich einfach für jeden was parat habe.
Breitere Palette. Genau. Das macht ja Sinn. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Bio. Jetzt ist, was ich, weil ich muss sagen, ich kenne mir ein bisschen aus, wie es beim Wein funktioniert. Können wir nachher auch noch ein bisschen drüber reden, aber mich würde interessieren, was ist beim Fleisch da zum Einhalten, dass du das offiziell mit dem Zertifikat, da ist ja dann die Prüfnummer drauf, genau. Dieses grüne Blatt mit der ATX01.
Genau, es gibt Biozertifizierungsstellen, da haben wir es ja zertifizieren lassen müssen.
Mhm. Wo machst du, wenn ich fragen darf? Bei der BIOS oder bei SGS? Oder SGS. Bei der gibt's ja, glaube ich, SGS.
Ja. SGS. Mhm. Und denen bin ich gekommen und ich habe es auch nicht gewusst, dass ich mich zertifizieren lassen muss. Und wie die Prüferin da war, gesagt, hey, ich komme mit dem Zeug nie in Berührung, im besten Fall. Will ich das produzieren, das kann ich mir lagern, dann wird es verpackt, dann geht's weg. Aber da geht es um das auch, was kaufe ich ein, was verkaufe ich. Dass das kontrolliert wird, Eingangs-Ausgangsrechnungen, dass ich nicht mehr oder weniger einkaufe, was ich dann verkaufe. Weil das ist ja bei ganz vielen Sachen, also das Bio-Zeichen ist ja das grüne Blatt, wo dann die Bio-Zertifizierung, Bio-Kontrollstelle draufsteht. Ja. Ja. Und es gibt das grüne Blatt und nur irgendwas, glaube ich, was EU-mäßig zulassen ist.
Ja.
Und dann gibt es halt bei großen Firmen oder Industrie, die machen dann ein eigenes Label. Also das schaut dann aus wie Bio-Zeichen, hat aber nichts mit Bio zu tun. Und das ist für mich zum Beispiel ein Greenwashing. Und wenn ich mittlerweile das Wort nachhaltig, es ist eh schön, nachhaltig zum Arbeiten, aber mich wirklich da. Ich kann es nicht mehr hören, weil das ist einfach schon so plakativ verwendet worden, das ganze Thema. Also das Wort nachhaltig.
Sag, was du denkst, du speibst ja an, du wirst am liebsten gern, wirst denen in die Goschen hauen. Sei ein bisschen emotional, mein Freund. Ja, wir sind ab 21 Podcast.
Ich decke uns, oder? Weil es mir auch kostet. Jeder schreibt nachhaltig. Das ist in jedem zweiten Satz drin. Ja, und wer meint es dann wirklich ernst? Weißt? Ja. Wer meint es ehrlich und wer schaut wirklich dann auf das Ganze? Umwelt, Nachhaltigkeit, sage ich jetzt gerade.
Genau. Aber was ich daran spannend finde, ist, also offensichtlich ist das Bio-Label, hat es einen Wert. Offensichtlich hat es einen Status, sonst würde man es nicht kopieren. Also so gesehen, glaube ich, wenn diese sogenannten Trittbrettfahrer, die es natürlich überall gibt, diesen Zug eigentlich gern nutzen und würden gerne ein wenig mitsurfen auf der Welt. Und
aber was geht's dann im
machen es lauter grüne Blaulnaffe. Ja, du musst als Konsument das Echte suchen. Diese Prüfnummer drauf, da steht AT oder EU oder da gibt es ja in allen möglichen Ausprägungen. Und wenn das nicht draufsteht, diese Prüfnummer, dann ist es nicht biozertifiziert.
Nein, um was geht's denn? Du hast gesagt, dass die hängen sich nein. Einfach die, ja, was ist im Trippelt vor. Da geht's einfach nicht, dass mehr Geld verlangen können dafür.
Nein, das ist mir schon klar. Aber was ich damit sagen will, ist, das heißt, Bio hat einen Stellenwert. Das will ich damit sagen. Also, das bedeutet, das Zertifikat hat einen Stellenwert. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass viele andere nicht kriegen. Weil sonst hätten sie es nämlich gemacht. Weil für die Betriebe sind die paar tausend Euro im Jahr wurscht. Aber sie kriegen es nicht, weil es schlichtweg einfach die Rohqualitäten nicht passen, weil die Schadstofffreiheit nicht passt und weil sie halt das Geld nicht dafür zahlen wollen. Ich meine jetzt aus dem Bauch raus, im Prozent. Wie viel ist die Rohware, oder sagen wir es ganz einfach, das Beef, das du kaufst, prozentuell Bio-Beef teurer wie konventionelles? Plus, 20%. Minus? 20%. Okay. Ich habe mal Statistik gelesen, dass der Konsument bis zu, glaube ich, 30% zwischen Bio und konventionell akzeptiert, ab dann wird es kompliziert.
Ja, aber schau her, die Inflation letztes Jahr oder vorletztes Jahr, was gekommen ist, und dann sind die Bio-Produkte im Handel auch Vollgas runtergegangen. Weil das ist, jeder will nachhaltig einkaufen, aber wenn es dann wieder mal um das geht, um Sparen, da sparen sie gleich wieder mal beim Essen. Und das finde ich auch so ein bisschen eine Angelswischerei, ob ich schön sein. Ja, ich lebe nachhaltig und ich bin hinterlasse einen grünen Fußabdruck und weiß der Teufel was. Und dann, wenn es ein bisschen zwickt im Geldtaschel, da wird überall anders gespart. Also da wird beim Lebensmitteleinkauf gespart. Und woanders.
Ja, wenn ich für jedes Mal, wenn jemand gesagt hätte, er ist total nachhaltig unterwegs und er unterstützt zum Beispiel solche Projekte wie das Transeco-Projekt, wenn ich für jedes Mal, wo die Leute dann nichts gekauft haben und dann offensichtlich diese Sachen nicht unterstützen, weil sonst würden sie es ja machen, weil wenn es dann ums Geldtaschel aufmachen geht und sagt, jetzt muss ich wirklich was in die Hand nehmen, dann wird es auf einmal kompliziert. Und ich muss dazu sagen, ich habe öfter Gruppen da, die oft ganz groß auf nachhaltig machen und dann eigentlich die Sachen nur aus Blabla. Also das ist nur viel Blabla. Ich glaube, es wird in Österreich einfach viel gequatscht und wenig da. Also das kommt mir zumindest so vor. Ich habe viel Quatscher schon da gehabt bei den Verkostungen, die alle groß geredet haben und zum Schluss, wenn es wirklich darum geht, jetzt irgendwas tatsächlich auch zu unterstützen, dann war nichts da.
Nein, oder genau, Regionalität,
genau.
Da, wo du sagst,
dann vom Bauern zum, und daneben. Dann gehen wir zum Billighemmer und kaufen sie nur das billigste Zeug vom Börserl.
Aber das ist wie eine Gastro, also wie mein Hitze gehabt so. Hab. Du siehst die Leute zuberfahren, dann haben sie einen RS6 oder was der Teufel was, und dann schaust du ins Einkaufswagen alleine. Du weißt dann, nur wie die Leute agieren. Wirklich.
Das sind nur die billigen Eigenmarken von den ganzen Händlern. Und dann weißt du, okay, also das ist, ja, aber da merkt man wenig Sein, viel Schein.
Ja, aber das tue ich ja für mich, weißt du, das ist immer so ein Thema, wenn ich eine Flasche Wein trinke, wenn ich mit einem guten Freund oder mit einer Frau oder mit der Familie essen gehe und ich gebe was aus und ich genieße den Moment jetzt, dann tue ich es ja für mich. Und das kannst du einfach nicht, gut, Social Media kann man schon alles fotografieren und herzeigen, aber im Endeffekt tue ich es für mich und das kann ich nicht so herzeigen.
Weißt, ja, aber
ein Auto kannst du herzeigen, eine Uhr kannst du herzeigen, ein Handy kannst du herzeigen. Weißt, das braucht ja jeder, unter Anführungszeichen.
Ich wirf jetzt was in den Raum. Glaubst du, dass Italiener, Südfranzosen, Südspanier, alle rund um den Mittelmeerraum, auch Griechen, was Essen anbelangt, glücklicher sind wie wir?
Ja, definitiv.
Ja, und weißt du warum? Weil statistisch gesehen fast doppelt so viel pro Monat für Essen ausgeben wie wir. Fast doppelt so viel. Es gibt eine Statistik, wo in Europa, wo wir stehen, und ich glaube, der Österreicher steht da nicht wahnsinnig viel besser da wie der Deutsche. Ich glaube, da ist ein bisschen zu viel Deutscher in uns, ein bisschen zu viel Pfennigfuchser, ja, leider. Aber man muss das nicht
sensibel.
Nein, Geiz ist geil.
Das ist auch ein Spruch,
da kotze ich mich fast an.
Da kommt man alles raus, das ist ein richtig ländlicher Spruch.
Und leider ist das zum Programm geworden. Hey, ich diskutiere öfter mit meiner Kollegin in Deutschland, meine deutsche Geschäftsführerin, die Uschi, liebe Grüße an dieser Stelle. Und die sagt, das ist so schlimm, du schaust in die Einkaufswagen rein und die kaufen nur Masse, also wirklich Masse, also einfach Menge, was du denkst, ja, sollte das alles essen, aber hauptsächlich billig. Also wenn die ein Kilo billiger hergeben wie ein halbes, kaufen sie ein Kilo, egal ob sie es brauchen oder nicht. Da geht es nur um, ich habe jetzt einen Cent gespart und zack, das auch.
Das ist, aber was ist das für eine Einstellung? Was ist das für
eine Herangehensweise? Nein, ich habe gespart und ich bin jetzt der Bessere. Ja, aber das musst du dir mal vorstellen, das heißt, die kaufen nur den billigsten Schrott, weil sie gesagt, sie kennen sich da im Handel ganz gut aus, weil wir da im Handel ja versorgen mit Gewand. Und sie gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen, was da ausgezahlt wird. Und ohne jetzt wirklich das Produkt im Vordergrund zu haben, sondern nur, es ist gerade billig, einfach es sparen. Ist gerade viel und ich habe jetzt... ich habe was gespart. Also man merkt, da geht es nicht mehr darum, was habe ich ausgegeben, sondern wie viel habe ich im Vergleich zum normalen gespart. Das drückt diese Zielgruppen leider als intelligent aus. Also man ist da dumm, wenn man für auch drum einen normalen Preis zahlt.
Aber das ist eine lustige Geschichte, muss ich jetzt erzählen, das kommt in die Richtung rein, beim Spar. Da gibt es ja die Rabattpickel.
Was du da genau.
Und die nehmen halt der Mama mit, was sie bitte da ihr Zettel voll und dann fahren wir einkaufen. Und lustigerweise kommen wir immer über so 300 Euro, was du da kaufst, einfach alles ein, was ich auch ein bisschen länger brauche. Ja. Und ich erwische mich selber, dass du Sachen kaufst, die würdest du normal vielleicht nicht kaufen. Aber wenn ich 20% kriege, dann kaufe ich es. Es ist ja, eigentlich haben sie dich mit dem schon wieder gefangen und gefuchst.
Psychologisch weißt? Super.
Perfekt.
Nein, die Rabattmackerl machen ja, das finde ich ja, übrigens weißt du ja, wer die Rabattmackerl zahlt.
Wer die zahlt?
Mhm. Wer zahlt denn die 20%? Was glaubst du? Glaubst du, das zahlt jetzt der Spar?
Nein, die Produzenten.
Die Produzenten, ja.
Die Produzenten. Die Hersteller.
Ja. Also man darf jetzt, also es ist einfach auch so, ich glaube auch, dass das viele Leute gar nicht bewusst ist.
Es ist also ja alles kalkuliert auf den Preis her. Weißt? Die machen ja nichts.
Aus dem Bauchgefühl. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob das jetzt Rewe-Gruppen, Spar oder sonst wer ist. In dem Fall diese Rabattgeschichten zahlt der Produzent. Also ich kriege einmal im Monat eine Rechnung. Da steht drauf, wie viel Pickel auf meine Produkte draufpickt waren und wie viel sozusagen wieder von mir zurückgefordert wird.
Gibt es da einen Neutralrabatt oder was?
Ist das dann? Nein, das wird in Geld zurückgefordert.
Okay.
Also, und ich muss sagen, es ist eigentlich, ich finde es ein bisschen, und der Konsument, glaube ich, weiß das nicht. Ich bin überzeugt davon, er weiß es nicht. Weil ich glaube, viele Leute würden auf die Regionalprodukte keine 20% Pickel draufpicken, wenn sie wüssten, dass die 20% dann wieder der Hersteller zahlen muss und dann eigentlich mit dem Produkt im Minus fährt. Weil das geht sich nicht aus. Und das heißt, jedes Produkt, wo du ein Pickel draufpickst, hast du eigentlich im Produzenten in dem Fall sogar eigentlich was Negatives verpasst. Weil er damit das Produkt definitiv unter meinem Standspreis verkaufen muss.
Aber das geht sich nicht aus. Aber da reden wir generell über die Psychologie von einem,
ja, absolut.
Der was ins Geschäft reingeht. Jetzt überlege ich mal ganz ein anderes Thema. Du gehst in ein Geschäft rein, kriegst die geraden Gurken, kriegst die schönen Erdäpfeln, aber im Endeffekt, was wird denn da nicht gehabt im Hintergrund? Weil wir nicht bereit sind, einen Fleck zum Dulden auf irgendeiner Tomaten oder Apfel oder was da dafür was. Weißt, wir haben ja zigtausend Tonnen weg von Lebensmitteln, einfach weil es nicht unserer Norm oder weil es nicht unseren Augen entspricht. Das ist ja auch schon mal ein absoluter Wahnsinn. Jeder sagt, der weiß, hat er schon gehört, hat er mal Doku gesehen, aber da tut auch keiner was dafür.
Naja, es gibt da jetzt schon ein paar Ansätze, also die gegen den Entsorgung gibt es ein paar Ansätze, also das Too Good To Go, so was du eigentlich mit Beef Tartare machst, das machen ja sozusagen jetzt mittlerweile einige Händler ganz, ganz gut und eigentlich auch ganz erfolgreich. Und diese, also einfach nur zur Restverwertung von Sachen, die einfach kurz vorm Garbein sind. Funktioniert übrigens nicht schlecht, kommt mir vor. Also man sieht diese Sackerl auch schnell weggehen. Also ich kenne es von allen möglichen Bäckereien oder also das dürfte wohl ganz gut gehen. Ja. Gerade im Obstbereich funktioniert das super. Wir haben das auch schon öfter mal gemacht, weil wenn du das stehen siehst oder beziehungsweise über die App siehst, dass da jetzt, weiß ich nicht, 2-3 Kilo Obst oder Gemüse gibt. Warum nicht? Man ist vorher nicht genommen, nehmen wir ein bisschen was mit und machen wir halt irgendwas draus, weißt
du? Aber das ist auch das Thema, du musst vielleicht wieder hinfahren und das dann schon wieder die Leute nicht, weißt du?
Nein, das ist richtig.
Ich muss in einen Aufwischen machen. Bei mir in Großmünster muss ich sagen, wir sind gesegnet, wir haben 3 Bäckereien. Drei Bäckereien in Großmünster, das hat fast kein Ort. Und im Endeffekt sehe ich voll viele Leute immer, die gehen zum Hofer und kaufen sich von der Backbox Semmeln.
Verstehe ich überhaupt nicht.
Warum fährst du nicht zum
Steier-Egosea
oder so irgendwas, ja? Ja, nein, was das, dann kommt immer die Aussage. Ja, weißt du, ich war kurz dort, also ich wollte nicht mehr in den Ort reinfahren.
Aber
ja,
das
liegt an dir selber.
Nein, das sind die Leute, es gibt so viele Wichser auf der Welt, es ist einfach so, und Leute sind einfach nur groß, die Leute sollen aber was tun und nicht nur deppert reden. Es geht mir so am Arsch, wenn jeder immer redet von irgendwas und dann selber irgendwie sagt, naja, aber es ist nicht gegangen und das ist nicht gegangen und das ist nicht gegangen. Ja, weil man zu faul war, weißt du, lauter drecksfaule Viecher sind die Leute und das ist einfach so. Und ich muss übrigens einmal einen Big Shoutout zum Karl Schleier machen, den du ja gut kennst. Er macht einfach ein Mördergebäck, sensationell. Meine Eltern haben mich gestern wieder angenommen und gesagt, hey, der Schleier hat so ein geiles Gebäck. Sag ich, ja, weil es nur Handwerksbetriebe gibt. Aber ich habe gesagt, sind wir froh, dass es nur ein paar gibt, weil vielleicht gibt es bald nicht mehr.
Und das gehört auch unterstützt?
Ja, und der Fleisch gesagt, Alter, da musst du hinfahren, musst einfach ein geiles Gepäck haben. Die haben gesagt, das ist mega. Dann haben wir gestern, na vorgestern habe ich gesagt, ja geil, siehst du, so sollte das schmecken. Das haben wir alle schon vergessen. Aber jetzt einmal, jetzt sind wir wieder beim Bio-Thema. Also Bio-Label, meiner Meinung nach, er hat einen Wert. Ich persönlich finde im Wein, und da habe ich mich mit einigen Leuten unterhalten, weil wir mir jetzt so naiv, wie ich halt bin, glaubt, was wir schreiben jetzt gefahren, ganz groß auf die Flaschen Bio drauf. Habe ich ja gemacht. Das steht ja, ja. Auf der auch drauf, glaube ich. Hast du da schon ganz aktuell jetzt, oder ist es nur 21er?
Das war, glaube ich.
Stell dir vorhin ganz groß drauf, dann hast du nur einen 21er.
Nein, also da steht es nicht Bio drauf.
Ja, genau. Nein, dann ist es nur ein 21er und ab dem 22er steht vorn fett so ein grüner Bio-Pickel drauf sozusagen und auch auf dem Umhänger. Und jetzt haben mich die Leute gefragt, seitdem das Bio da drauf ist, ob erstens, um wie viel ist es jetzt teurer?
Das war gleich mal die Preisfrage, oder?
Gleich mal die Preisfrage. Wobei, die habe ich ja negieren können, das war jetzt nicht der Punkt. Aber ist das jetzt mit Bio überhaupt noch gut? Kann man das noch dringen? Du musst dir mal vorstellen, was da für Grundeinstellungen da sind. Die glauben nämlich, Bio bedeutet grauslich. Also wirklich. Also ich habe das gemerkt. Die haben gesagt, aha, und ist das jetzt dann eh noch, also ist das, kann man das eh noch dringen? Schmeckt das eh immer noch gut?
Ja, aber glauben Sie, dass das eine freaky Geschichte wird auf einmal?
Naja, das ist, ich glaube, die meisten Leute glauben, Bio bedeutet irgendwie ohne Einsatz von irgendwelchen Hilfsstoffen, was ja nicht stimmt. Bio bedeutet vielleicht spontan vergoren oder irgendwie wild gemacht.
Bio bedeutet Achselhaar.
Der Axel Swice.
Genau, ein bisschen. Den Böcken wollte ich jetzt nicht sagen.
Apropos Axel, hast du den neuen Axel F schon gesehen?
Nein.
Axel F. Was der Beverly Hills Cop? Gibt es einen neuen, ganz neuen.
Beverly Mills Cop, oder was?
Der Beverly Mills Cop, das bist du. Du bist der Beverly Mills European Tour, oder?
Anyways. Ich hab das jetzt erst erzählt. Also mit.
Nein, gar nichts. Es wird
geklärt.
Ich weiß von nichts.
Ich weiß auch nichts mehr.
Also jetzt erzähl, was war denn gestern los? Jetzt sind wir soweit. Wo warst du?
Warte mal, fangen wir mal am Freitag an. Fangen wir mal am Freitag an. Weil meine Hildegard war gestern, also war am Freitag 5-Jahres-Feier. Warst du schon mal drin
in der Hildegard? Hildegard von Bingen.
Naja, fast. In Kirchdorf,
das Beisel. Hildegard von Bingen.
Vom Gang Bangen, ja.
Ja, ist das eigentlich ein Nachmittags-Gangbang-Club oder was?
Nein, war nicht. Ein bisschen klatschen. Aber das ist Tilligal in Kirchdorf. Geiles Lokal, wirklich, wirklich super Lokal. Haben wir einen lässigen Weinkeller. Ja, okay. Da haben wir auch schon mal gedacht, dass wir vielleicht einmal eine Verkostung da drin machen könnten. Ja. War wirklich cool. Ja, dann sind wir halt bis um, wenn ich mein Ernstl bin, in der Früh heimgefahren. Da haben wir den Vogel schon zwitschert. Dann habe ich mich ein bisschen niedergelegt und dann bin ich nach Linz gefahren ins Backbord, weil da war Elektrofessel.
Ah ja.
Und ja, da habe ich mich hingesetzt.
Und hat's blitzt?
es war schön.
Es war Tag, aber es war finster.
Es war schön. Weißt du, wenn es dann 10 oder wann bin ich hingefahren, haben wir 11, glaube ich, oder sowas, haben wir 1-2 dort und dann war Thomas, wollte einer reinkommen, der ist dann reingekommen. Und da lernst du gleich mal ein paar Leute kennen, rundherum.
Ja.
Und habe ich so eine Truppe kennengelernt, mit denen habe ich ein bisschen nochmal rumgezogen. Mhm. Wir sind dann in den Stadion gegangen. Da haben wir
mit Gewandem gebaut oder ohne? Also was?
Also ich habe eine Badehose angehabt.
Ah, doch so viel. Also ich habe mir gedacht, vielleicht das war ein bisschen oben. Ja.
Schaut, also der Kieberer
die Zeiten einfach vorbei sind.
Der Kieberer hat mir gemeint, ob ich mir das Leiberl anziehen will. Ihr beide sind so engstirnig.
Und du hast gesagt, wollen nicht.
Nein, muss ich?
Apropos Kieberer, totaler liebe weibliche Polizistin, also Politesse hätte ich schon fast gesagt. Glaube ich, darf man auch nicht mehr sagen, oder?
Warum? Ist es nicht eine Politesse oder was?
Ich glaube nicht.
Politesse und innen, oder wie? Was ist das?
Nein, die hat mich total nicht angehalten, weil sie sich mein Auto anschauen wollte. Dann hat man aber dann doch ein Zeug gesagt, die ich gern gleich zahlen darf. Also liebe Grüße an die unsere hart arbeitenden Bediensteten. Ich habe es gern gemacht. Also ich habe gern ein bisschen reingezahlt.
Ja, Ja, anderes Thema.
Anderes Thema. Also, warte, jetzt kommen wir aber noch schauen einmal auf eins zurück, weil was fast niemand weiß, was bedeutet denn Bio jetzt im Weinbau? Jetzt kommen wir mal zu Fakten, weil wir reden so viel theoretisch jetzt immer mal von Fakten. Weinbau im Bio bedeutet,
Herbizide spritzen,
ganz genau.
Gewisse
genau.
Das, Düngen,
das, Schwefel. Das Fruchtmaterial muss schadstofffrei sein, da gibt es eigene Testierung. Dann muss das Ganze, gibt's auch Zeiten, also beim Trauben ist das so, bei Äpfeln und Birnen ist das jetzt ein bisschen anders. Da sind ohnehin die ganzen Spritzmittel oder diese Spritzmittel überhaupt nicht erlaubt, weil diese Früchte das tatsächlich in sich aufnehmen und dann lassen und dann bist du wieder nicht schadstofffrei. Das heißt, dort ist eine, muss Spritzmittel auf Spritzmittel komplett verzichten, aber, und das ist jetzt der Punkt, beim Verarbeiten des Weins, und das ist eigentlich die Quintessenzia, darfst du nach wie vor mit Reinzuchthefen arbeiten, weil jeder glaubt, dass das Bio spontan vergären heißt, also das heißt mit Wildhefe, was Blödsinn ist.
Stimmt nicht.
Absolute Blödsinn. Das heißt, Bio bedeutet, eine Reinzuchthefe darfst du nach wie vor verwenden. Du musst nur eine Reinzuchthefe verwenden, die nicht GMO ist, also die nicht genetisch modifiziert ist. Mhm.
Ich war bei meiner Kuh, 2007, 2008. Ja, ja. Und das Lustige war, da war ein Ständer, also
du?
Der Ständer, Fleischbeitschen raus. Nein, da war, wir haben so ein Display gehabt und da waren Bio-Weine gekennzeichnet. Mhm. Und die sind überhaupt nicht gegangen. Wirklich, das war so ein Mindset, damals vor 15 Jahren, dass das einfach nicht funktioniert. Heutzutage ist es anders. Schauen die Leute, ist ein Bio-Wein. Und viele Leute, ja, das ist schon, in der Weinwelt ist das schon, sage ich mal, für ein Parameter, wenn ein Wein Bio ist. Mhm. Zum Beispiel, Kolwenz ist ein gutes Beispiel. Einer der besten Winzer von Österreich, kann man so sagen, kölnertechnisch super drauf. Aber der ist nicht Bio. Weil er sagt, du, ich arbeite in meinem Weingarten nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Und ich gehe so gut mit dem ganzen Rebmaterial um, da brauche ich nicht Bio. Für ihn ist das nicht essentiell. Wenn du die Triebhammers gehst nach Rust, ist das wieder ganz was anderes. Die leben das, weißt du? Ja. Die haben eine ganz andere Herangehensweise. Und dann gibt es natürlich noch Demeter, weißt du, wo so Stufen drüber ist, mit Kuhhörn kleingraben. Das ist für viele Leute ein bisschen Hokuspokus oder. Ja, viele Leute verstehen es einfach nicht, aber wenn du mit den Leuten redest, mit den Winzer, wenn die das spritzen, wenn die an die ansetzen, was für Philosophie das dahinter ist, wie die in den Weingarten rausfahren, ich kann das nur unterstützen, ich finde das mega geil.
Weißt du, Die Meternummer, meine Frau hat ja das studiert, also die kennt sich da wirklich aus. Und sie hat gesagt, die Bibel hinter, diese Grundschrift, die hinter dieser Demeter-Geschichte steckt, ist zu einem großen Teil schon sehr unwissenschaftlich. Aber es gibt einige Ansätze drinnen, du hast das angesprochen, zum Beispiel diese angesetzten Tees, also es sind eigentlich in Wahrheit sind es Pflanzenessenzen, die halt über Wasser und über Fermentation da einfach entwickelt werden. Das heißt, du kannst mit Pflanzentees sehr viel Schädlingen beziehungsweise auch Pilzen entgegenwirken, weil andere Pflanzen praktisch Substanzen drinnen haben, die funktionieren. Also das kommt schon da raus. Also nimm das, was aus der Natur schon da ist und verwende es wieder für was anderes.
Es gibt Substanzen, die haben definitiv einen Sinn.
Sind auch aus der Natur.
Aber jetzt muss ich mal was dazu sagen. Mit einem guten Spätzl habe ich geredet, sage ich, warum bist du nicht Bio? Also als ein Bauer, Landwirt. Sagt er, für was für Bio? Ich sage, was der Philosophie, was hast du dahinter? Warum bist du konventionell? Was spricht dafür? Der Gedankenansatz, was er gesagt hat, war auch sehr spannend, weil er gesagt hat, er fährt einmal aus, sie spritzt und dann ist für ein paar Wochen Ruhe. Der Biobauer fährt mit seinem Quad oder mit seinem Traktor ein paar Mal aus und spritzt immer wieder, dass er die ganzen Schädlinge im Griff hat, mehr oder weniger. Und das war eigentlich ein geiler Gedankenansatz, so wie er nicht denkt, weil er gesagt hat, wenn der mit dem Quad in der Woche zweimal rausfährt, dann ist auch wieder Umweltbelastung, war seine Aussage. Aber es ist aber von dem Gedankengang, so habe ich es noch nicht gesehen. Das ist Argumentation von einem konventionellen Bauer.
Ja, ich meine, Argumentation von Leuten, die da mittendrin stecken, muss man aber sehr differenziert betrachten. Weil ob ich jetzt einen Liter Sprit mehr verbrauche oder zwei oder 500 oder 1000 Liter irgendeiner Flüssigkeit mit irgendwas drinnen aufbringe, ist ein wenig strawing Unterschied. Was die Maßhaltigkeit ist eigentlich das Entscheidende.
Und dann ist die Frage, hast du einen Biobetrieb, Unternehmen ist ein konventioneller Bauer?
Nein, aber dann kann das Problem ist tatsächlich so, wenn dann konventionellen, das haben ja wir auch, wenn wir zum Beispiel Betrieb, also Bauern haben, die, einer Baum neben konventionelle Förderstehen haben, dann kann man es meistens nicht verwenden.
Merkst du
das? Ja, sicher. Und wir haben explizit bei uns die Landwirte von den Biosorten haben komplett allein, meistens sehr alleinstehende größere Wiesen, wo die Bäume draufstehen. Mhm. Die selber Biobetriebe sind, weil sonst funktioniert es eh meistens nicht gescheit, weil wenn du daneben einen Riesenfeld hast, wo er vielleicht schief auch noch in deine Richtung, also wo durch Regen und so das alles sich umgewascht zu dir, dann kannst du eh kein, dann kannst du das eh nicht biozertifizieren. Das heißt, du kriegst es durch die Prüfung nicht durch. Und die große, das ist eh schwierig. Und ich habe da auch schon lange Diskussionen gehabt mit unserem wichtigsten Biolieferanten und er hat gesagt, er muss die Sachen auch anschauen lassen, weil er sich oft nicht ganz sicher ist, ob da ein Eintrag vom Nachbarn ist. Mhm. Das ist leider so. Das Problem haben wir eh. Gott sei Dank werden einige Stoffe nur mehr sehr wenig verwendet. Den bösesten Stoff kennen wir eh alle. Deswegen ist er Gott sei Dank kaum mehr im Einsatz. Also Glyphosat ist Gott sei Dank nicht mehr so. Ich meine, Deva hat mir erzählt, wie sie in der Lehre war, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, hat gesagt, Glyphosat ist offensichtlich so unproblematisch, dass man es drängen kann. So haben sie ihnen damals erklärt. Alter. Kein Scherz. Ja? Also so viel zum Thema Brainwashing und denen haben sie gesagt, also mit dem Roundup, da fährst du überall drüber, das passt schon so.
Naja, schau dir jetzt an, jetzt haben wir noch mal genmanipulierte Sachen teilweise, also sehr viel genmanipulierte Getreidesorten, ja,
genau. Alles mögliche. Aber jetzt kommt zum Beispiel, Bio hat da schon was, also zum Beispiel bei Bio darfst du nichts GMO, also nichts genmanipuliertes haben, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, finde ich für Bio. Und da ist Demeter geht nur einen Schritt weiter, weil zum Beispiel bei Demeter ist bei mir so, dass du Handlese machen musst. Das ist, finde ich, auch ein Qualitätsmerkmal. Deswegen arbeiten Firmen, wir auch mit viel Handarbeit. Also das ist, finde ich, schon gut. Was ich schlecht finde an dem Meter ist, dass du keine Reinzuchthefe mehr verwenden darfst. Also das wäre für mich ein Grund, das nicht zu tun. Weil ich muss da ehrlich sagen, ich hätte gern eine gewisse Kontrolle beim Gern und ich will ein Geschmacksprofil haben. Und ich will nicht einfach irgendwas haben.
Ja, aber das ist, macht bei den Weinbauern, ist ein lange diskutiertes Thema, immer Reinzuchthefe oder Spontanvergärung, das Ganze. Und jeder Weinkeller oder jedes Haus hat seine Noten. Und wenn der zum Gern anfängt, das macht es ja dann aus. Und das ist ja, muss ein bisschen stressbefreit sein beim Ganzen. Weil wenn der jetzt im November nicht zum Gern anfängt, kann es sein, dass er im Jänner erst zum Gern anfängt. Ich meine, das ist schon ein bisschen, aber ich glaube, das macht ja dann einen guten Winzer aus, dass der das so sauber einbringt, dass das dann alles funktioniert. Und dass es durchgeht und dass das einfach seinen handgemachten Charakter oder sein Weingut widerspiegelt, sage ich jetzt mal. Aber unterm Strich, was ich auch noch so sagen wollte, das wollte ich jetzt erst schon mal sagen, wichtig ist, dass alles geschmeckt. Weißt du, dass es einfach gut schmeckt. Ob das jetzt Bio, und was viele Leute kaufen Bio ein, und es gibt Bioprodukte, die sind meiner Meinung nach mit nicht besser und kosten mehr. Und das ist halt für die, wie kaufst du ein? Aber im Endeffekt schmecken muss das Ganze.
Ja, absolut. Und deswegen kann ich auch gewisse Betriebe verstehen, die sagen, du, Bio ist nicht meins. Also ich kenne auch jemanden, der eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet. Übrigens unser Lieferant für die Sorte Flamboy, also für unseren Klassik-Rosé, würde ich sagen. Er sagt, ich arbeite nach bestem Wissen und Gewissen, aber ich will mit dieser Bio-Diktatur, wie es er nennt, oder naja, Diktatur, aber er will halt einfach diese Kosten, diese Aufwände, weil eins muss man schon sagen, also ich habe übrigens, glaube ich, in 3 Wochen oder 4 Wochen wieder die nächste Kontrolle, nur dass man mal weiß, wie sowas abläuft, das heißt, die Leute, also wir sind ja ein produzierender Betrieb, das heißt, die Leute schauen sich jede Produktionsstätte an, physisch, wir fahren da hin, dann wird sozusagen alles ganz genau angeschaut vom Prozess her, also Prozess bedeutet, von wem kaufst du was ein? Also das heißt, jeder in der Prozesskette braucht das Biozertifikat. Jeder von jedem, auch nur kleinsten Bestandteil. Also 100% Bio, das habe ich auch lange nicht gewusst. Also das heißt, jedes kleine Pressal, das irgendwo, ich meine, bei uns kommt eh nichts rein, aber was hineinkommen würde, müsste biozertifiziert sein. Oder muss biozertifiziert sein. Und dann machen sie eine Mengeflussanalyse. Das hast du zuerst schon angesprochen.
Genau, Eingang, Ausgaben, Rechner.
Ja, aber so präzise. Und wir sind letztes Jahr zum Beispiel draufgekommen, weil ich habe ja 1000 Liter Tanks. Weißt du, ich arbeite in 1000er Tanks. Und da kann man aber eigentlich 1050 Liter Platz, wenn ich es sozusagen für den Transport komplett strichvoll anfühle. Und dann sind sie draufgekommen, dass man im ganzen Jahr glaube ich, 150 Flaschen zu viel produziert haben. Okay. Und die Frage war, wo kommen die 150 Flaschen her? Ich muss zugeben, mir ist das gar nicht so wirklich aufgefallen, weil ich habe diese Rechnung gar nicht so präzise gemacht.
Da musst du redet Antwort schneller für das Ganze.
Naja, ja genau. Und dann haben wir gesagt, wir haben die Auszeichnung halt historisch immer mit 1000 Liter angeschrieben. Das steht auch auf dem Lieferschein drauf, weil auf dem Tank eigentlich auch 1000 draufsteht. Nur wir sind halt jetzt draufgekommen, da sind 1050 drinnen. Das heißt, wir haben im Jahr oft um 200, 300 Liter mehr Flüssigkeit. Und die haben das, das heißt, ich habe die Ware, muss da vorstellen, auf Zeiten da müssen, deklarieren, nicht bio, weil das nicht in der Mengenflussanalyse drinnen war.
Obwohl es bio ist.
Ja, ist wurscht. Es ist zu viel. Aber es ist zu viel gewesen. Das heißt, es kann aus X Flüssigkeit nicht Y Flaschen rauskommen.
Ich meine, vom Grundgedanken finde ich es ja nicht schlecht, dass wirklich
na, ist gut. Ja,
kontrolliert
ist, und das ich bin total dafür.
Ich bin Wertschöpfungskette dafür. Alles im Bio ist.
Ich aber bin jetzt total dafür.
Ja. Jetzt sage ich ein anderes Thema. Ja. Es gibt ja Bio-Händel.
Ja.
Also
ja. Ja.
Händel.
Ja. Ja.
Und wir wissen ja, jetzt, also, da gibt es Ställe, die haben, keine Ahnung, 4000 Quadratmeter oder keine Ahnung, wirklich viel Auslauf. Mhm. Und da stehen keine Bäume, keine Sträucher draußen. Aber es ist eine Bio-Landwirtschaftsfläche. Ein Händel, was tut es, das geht nicht raus, wenn es keinen Schutz hat. Dann sind wieder alle im Stall drin, sind wieder im engsten Raum, sind aber biozertifiziert und wird mit Freiland Bio geworben und die gehen nicht raus. Gibt's auch. Das ist auch dann wieder so ein Thema, wo
man denkt. Viele Menschen konnten auch rausgehen und bleiben lieber daheim.
Was schaust du mich so?
Nein, du bist eher mehr draußen wieder, würde ich sagen. Draußen zu Hause. Du warst das perfekte Testimonial für. Wie heißt die Outdoor-Marken? Wurscht. Für so Outdoor-Marken sind draußen zu Hause immer unterwegs.
Gestern war ich mit Bear Grill unterwegs gewesen.
Kennst du den? Der Bear Grill, sehr sicher.
Ja, es war
legendär. Hauptsache in drei Wetter Taff drauf.
Lustigerweise bin ich gestern wirklich, ich habe den Absprung fast geschafft. Bin im Zug eingestiegen, Großmünster gefahren und witzig wirklich, ich habe mir dann gedacht, jetzt hörst du meinen Podcast an. Habe meine Earpods rein da und hörst du da hin. Und dann kommt Großmünster und ich denke mir, geil, steigst du aus, hey, bist fast noch fit. Und dann steige ich aus, was ist? Handy im Scheißzug vergessen. Wieder reingerannt und dann habe ich nicht mehr gewusst, um was für ein Waggon, dass ich.
Oh, Scheiße.
Und dann bin ich auf die Arbeit gerannt. Natürlich ist der Zug dann weitergefahren.
Komisch.
Was habe ich da? Bis nach Nussbach bin ich gefahren, bis dass ich das Handy gefunden habe. Da habe ich so einen Typen getroffen, sage ich, hey, tippe mal meine Nummer. Ja, jetzt geht's ja weiter. Und dann, ja, Handy gefunden, bla, das war egal und gut. Und dann steige ich aus und denke mir,
Alter, irgendwas stimmt da nicht.
Um vier in der Früh geht der nächste, also in drei Stunden oder dreieinhalb Stunden geht der nächste Zug erst wieder zurück.
Oh Mann.
Mal, leck mir mal schon. Na, wer geben? Wie weit es haben? 12 Kilometer. Denke ich mir, fuck, ja, da mit den Flipflops und Blaufüßig.
Nein, das geht nicht.
Aber angefangen habe ich mal zum Gehen. Und dann, habe ich Musik gehört. Und denke ich mir, geil, schaust du zu einem Zeltfestel hin? Ja, da wird dich schon irgendwie heimführen. Oder da ist er ein Taxi.
Nein.
Und dann gehe ich zu, da war eine Hausparty. Also, die haben einfach so Vollgas gegeben. Und dann kenne ich die Leute eh alle von früher.
Alter, aber nicht.
Stürmer, aber was tust du denn tun? Ja, Alter, dann habe ich da noch ein Papier geschickt. Die Legendär, die haben mich angeschaut und gesagt, Alter, wo kommst du denn her? Ich bin halt mit der Body aus dem Tag gestanden halt, und mein Rucksack. Und dann habe ich einen Joker gezogen und dann habe ich mich auch hinlassen.
Ist ja. Gescheit.
Ja.
Oder auch nicht?
Nein, man hat sich gefreut.
Ah, ja.
Ja, dann haben sie mich aussteigen lassen und dann wissen wir was.
Ja, ja. Der Rest ist Geschichte.
Die Geschichten aus der Geschichte, ja.
Ja, genau. Also, ich möchte einmal für mich zusammenfassen. Ich finde das Bio-Thema gut. Ich finde das Regional-Thema noch wichtiger, weil ich glaube, wenn ich alles aus dem Umkreis von 50 Kilometer oder 100 Kilometer haben kann, also alles, was, sagen wir mal, sich wirklich recht schnell bewegen kann, dann ist das immer am besten. Das ist meine persönliche Meinung.
Da muss ich jetzt ganz kurz einhaken.
Ja.
Ich habe meinen Fleischhacker getroffen, sehr bekannter Fleischhacker eigentlich, und ich habe gesagt, hey, wo kriegst du deine Kühe her? Das ist mir wichtig, dass regional ist. Sagt der Andi, ganz ehrlich, regional ist gut, aber wenn ein Lokaler keine gute Qualität produziert, hilft das regional auch nichts.
Stimmt.
Also man muss schauen, die Qualität steht für mich einfach an erster Stelle. Und was du sagst, Nachhaltigkeit und alles Mögliche, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, Schupfenreine, da müssen wir wieder mal hinfahren.
Ja.
Der schon seit 25 Jahren macht er das Konzept, dass er alles im Umkreis hat. Da gibt es kein Prosecco, da gibt es nur Wein aus Oberösterreich, auch voll geil, der hat mit dem angefangen.
Ja, da müssen wir hin, da müssen wir hin.
Voll geil, und der sagt zum Beispiel, letztes Mal waren wir essen miteinander, und der sagt, hey Andi, was soll ich weitermachen? Weil er sagt, das regionale Thema, das vom Umkreis, das macht eh schon jeder. Aber was ist die Zukunft? Mit was positioniert man sich noch?
Das ist nach wie vor die Zukunft, weil dieses Regionalthema viel davon ja wieder das gar nicht durchziehen.
Ja, aber er lebt es.
Ja, dann passt es. Darum sage ich, aber dann, das bleibt trotzdem ein USB. Da brauchst du nicht, das brauchst du nicht ändern.
Ja, aber auf die Fahne brauchst du das auch nicht mehr
aufschreiben. Aber nein, das geht nicht um die Fahne. Aber wenn die Leute dann da sitzen und sehen, dass du das wirklich lebst, dann funktioniert es schon. Also trotzdem, wie gesagt, wenn es aus der Region geht, finde ich es trotzdem besser. Wenn es geht. Als Konsument finde ich, geht es ein bisschen leichter, als Produzent ein bisschen schwerer, das stimmt schon. Und Bier und die Meta-Labels sind wichtig. Ich glaube, du hast sonst überhaupt keinen Anhaltspunkt, weißt? Also
ja,
dass du Anhaltspunkt einfach zum Sagen, das ist zertifiziert, nach diesen Regulierungen produziert. Und ob einem das wichtig ist oder nicht, und man muss damit rechnen, dass diese Produkte zwischen 15% und 30% teurer sein müssen, weil es geht sich einfach auch von der Wertschöpfungskette nicht anders aus. Und das hast du schon mal gesagt, diese Rohwaren sind eingeschränkt verfügbar. Also das ist ja natürlich auch das.
Biokappen, ich habe das ja gesagt, wir haben keine verfickten Biokappen gekriegt. Meinen Produzenten, von Soßenproduzenten habe ich angerufen, sage ich, du, wo ist die Auftragsbestätigung, was ist los mit euch? Und er hat gesagt, Andi, der Biokappen-Haberer ist Jari gegangen, der hat zuspielen müssen, vor ein paar Wochen, keine Ahnung, und die haben keine Biokappen hergekriegt. Also das ist nicht so leicht, dass du jetzt sagen kannst, jetzt machst du einfach einmal ein Bioprodukt und dann. Und die Deutschen, mit der, was ich unter, also mit der, was ich Verkostung gemacht habe, haben gefragt, hey Andi, kannst du das Bio auch liefern? Immer. Sage ich, sicher, sehr klar, überhaupt kein Thema. Dann fahre ich zurück, bestelle. Und das ist nicht dann so. Alter, da habe ich Vollgas geschwitzt, oder?
Ja, richtig, richtig.
Nächste Woche kriege ich
aber das gibt wieder eine Chance, weil jetzt kommt es. Weil wenn du dann liefern kannst, ist das auch eine Chance.
Da bin ich bei dir, das stimmt.
Ja, also, und ich würde jetzt auch sagen, wir haben uns heute wirklich, wir haben schon mal alles gegeben heute. Also ich würde sagen, Bio, Demeter, das macht alles Sinn. Ich glaube, es muss einfach jeder für sich entscheiden, ob er diese sauber produzierten, schadstofffreien Sachen haben will oder nicht. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung. Und ich würde einmal sagen, lassen wir es für heute, oder? Wir nehmen uns das ganze Thema.
Ich muss noch eins anbringen.
Ja.
Jeder, der sagt, was sie nachhaltig produzieren, im Ort, regional. Und im Endeffekt, stell dir vor, jetzt darf halt jeder Bauer, der darf selber schlachten. Dass die ganzen Reglementare nicht so extrem aufgeschraubt werden, wie von der Industrie mehr oder weniger anzündelt. Weil die Bestimmungen werden immer schwieriger, also werden immer härter. Klar. Und der Bauer kann nicht schlachten. Ja. Aber das ist, dann darf man vielleicht wieder zum Bauern fahren, arme Fleisch kaufen. Ein paar Fleischteile, der schreibt das aus, wie es der Windischbauer gemacht hat.
Was? Genau. Und
sowieso.
Shout out to the Windischbauernhof.
Ja, und jeder sagt, das da die mit, Und ich schwöre, das sind dass 99% dann nicht mit. Weil es wieder beim Sparen.
Nein, glaube ich nicht.
Okay. Jeder reden, aber dann wieder.
Dann bin ich stolz, zu dem 1% zu kehren. Weil wir haben heute gerade darüber diskutiert, wir werden jetzt aus seinem guten Duroc-Fleisch werde ich mir selber mit dem Wolf eine eigene Burger-Mischung machen. Einfach so. Weil es geil ist. Und weil es richtig geil schmeckt.
Also. Die war nicht beste Burger, was du gemacht hast mit der Mega. Richtig schön. Da könnte man eigentlich einmal ein Sauerteig machen.
Sauerteig wäre gegangen, Gegangen.
Ja?
Gegangen, wirklich. Das wäre mal ein Duroc-Tatar. So was ist wirklich mal was Neues, oder?
Ja, das könnte man machen. So wie das Entenfleisch habe ich daheim liegen. Was machen wir? Ja. Bin ich auch schon gespannt.
Ja, da fragen wir. Ja, hey, liebe Leute, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für euch. Ich bin drauf gekommen, ich unterbrich dich beim Schluss über, weil du hast immer den besten Spruch und den lasse ich heute natürlich wieder dir. Ist ja mal pfiat euch. Und der Andi Stürmer mit seiner legendären Ausmoderation gibt einen Tipp, du sagst immer, und bleibt's geil.
Erstens bleibt's geil, bleibt stabil und das Leben ist bunt und granatenstark.
Jawohl, genau so machen wir das. Hey, schönen Tag, vierte.
In diesem Sinne, glänzt's.
Ciao, Baba.